mit 47 ein. Auch das haben wir heute jetzt empirisch belegt. Also, nein, natürlich ist die Reise nach Wien für mich tatsächlich eine große Ehre, weil wir nicht so häufig in Österreich unterwegs sind. Also ich selber als deutscher Pflegeforscher bin nicht so häufig in Österreich unterwegs. Das hat unter anderem damit zu tun, dass unser Bundesland, in dem ich tätig bin, mit 18 Millionen Einwohnern und mit 200 Krankenhäusern alleine schon genug zu tun hat, um da überhaupt irgendwie tätig zu werden und was zu machen und zu organisieren. Von Haus aus bin ich Krankenpfleger, habe viele Jahre auf einer interdisziplinären Intensivstation gearbeitet, kenne also, glaube ich, mindestens aus der Historie heraus, vor 25 Jahren, unter welchen Bedingungen wir gearbeitet haben, weiß es auch heute noch, weil ich in Krankenhäusern unterwegs bin. Und diese Beschäftigung mit dem Thema ist von daher etwas, was mich eigentlich seit meiner beruflichen Vita auch schon immer begleitet hat. Im Teil- und vollstationären Einrichtungen in Deutschland hat das Ganze nochmal viel, viel mehr an Brisanz, weil wir mittlerweile davon ausgehen, wir haben einen in etwa 60-70% der Bewohner in einer stationären Einrichtung sind mittlerweile eben kognitiv eingeschränkte Menschen. Das heißt, wir können sagen, das sind Hochleistungszentren, das ist nicht mehr das die Seniorenresidenz, sondern es sind Einrichtungen, die Antworten finden müssen. Und von daher sind wir ein bisschen in diesem Zwiespalt. Ne? Normalität, als Normalität zu betrachten, und zugleich die Notwendigkeit zu haben, Antworten auf etwas zu finden, für das es offensichtlich keine Antworten gibt. Ich habe Ihnen einige wenige Kennzahlen mitgebracht und in der Vorbereitung, hier sehen Sie, dass ich tatsächlich auch wusste, dass ich nach Wien und nicht nach Wien fahre, denn ich habe mich mit österreichischen Kennzahlen auseinandergesetzt und habe mir angeguckt, nun die Hauptgruppe der Menschen, die betroffen sein können oder die betroffen sind, das fängt ja eigentlich mit 75 an. Und gravierend ist das natürlich die Anzahl der 85- oder über 85-Jährigen. Und dort sehen wir jetzt einmal für die unterschiedlichen Bereiche, übrigens wer 95 ist, wird nicht mehr dement. Das wissen wir auch. Das ist auch eine gute Botschaft an viele, denn ich glaube, auch das ist ja etwas, das im Rahmen dieser Alterung wissen wir mittlerweile. Meine Tochter, die jetzt 3 ist, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, 100 zu werden. So, also das ist einfach so. Wir sehen also hier für die unterschiedlichen Bundesländer bei Ihnen, dass wir es mit einer deutlichen Zunahme an älteren Menschen haben. Und ich glaube, jenseits der Frage kognitive Einschränkung, ja oder nein, es geht nicht nur um die Frage kognitive Einschränkung, sondern es geht generell um die Frage, ob wir Antworten darauf finden, wie wir mit älteren Menschen, die auch akut erkrankt werden, ob wir mit älteren Menschen in einem Krankenhaus, so wie wir es in den letzten 10 Jahren umgestrickt haben, in Hochleistungsmedizinbetriebe, ob wir dort überhaupt passende Antworten haben oder ob uns diese Betriebe vorgaukeln, etwas gemacht zu haben, was sie Optimierung nennen und wir müssen sagen, nennen wir es aus der Versorgungsperspektive mal Verschlimmbesserung. Wir haben unterschiedliche Entwicklungen und sie stehen in Österreich wesentlich besser da. Ich weiß, dass es oftmals den Blick nach Deutschland gibt und da, weil wir in einzelnen Fragen, auch in den Fragen der Demografie, sind wir ihnen voraus um mehrere Jahre. Also wir altern nach Japan am schnellsten und andere Länder sind da noch, haben eine etwas zeitverzögerte, einen etwas zeitverzögerten Bereich. Aus der Pflege heraus gucken wir gerne zu Ihnen, weil wir eben sehen, dass wir in der pflegerischen Versorgung in Deutschland eine ganz andere Umwandlung haben. In den Krankenhäusern sehen Sie hier zwischen 2004 und 2014 haben Sie in Österreich analog zu den Ärzten, also analog zu der steigenden medizinischen Versorgung auch eine Anpassung des Pflegepersonals vorgenommen. Das haben wir in Deutschland nicht und man muss wissen, bis 2004 hatten wir von 95 an einen durchgängigen 20 Jahre dauernden Personalabbau. In Kennzahlen heißt das für Deutschland, wir arbeiten heute im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo man aufgehört hat, Vorgaben zu machen, wie viel Personal braucht ein Krankenhaus in der Pflege. Wir arbeiten heute mit 10% weniger Pflegekräften und 50% mehr Ärzten. Und ich glaube, das macht eine Sache deutlich. Das macht nämlich die Sache deutlich, worüber reden wir, wenn wir über Krankenhaus reden und was denken wir eigentlich, wie Krankenhausversorgung zu sein hat. Wenn wir angesichts der Tatsache, Menschen in teil- und vollstationären Einrichtungen werden akut krank, ich weiß aus der Recherche zu österreichischen Kennzahlen, dass dass 36% der Patienten in einem Krankenhaus, in einem Krankenhaus in Österreich 65 Jahre oder älter sind. Das ist bei uns nicht anders. Also das heißt, man kann sich ja dieser Frage, wie gehen wir mit älteren Menschen in einem Krankenhaus um, nicht entziehen. Und Stationen, wo man sagt, ich bin Krankenschwester, weil ich mich gerne mit Erkrankungen und mit spannenden medizinischen Fragen, aber bitte schön nicht mit Altersfragen auseinandersetzen möchte, diese Stationen gibt es nicht mehr. Und die wird es in Zukunft immer weniger geben. Also das heißt, es gibt keine Chirurgie mehr ohne Alterschirurgie. Es gibt keine internistische Station mehr, in der man nicht das Gefühl hat, du musst Fragen der Altersmedizin mitdenken und auch der Versorgung. Und dem können wir uns weder von der Medizin noch von der pflegerischen Seite aus entziehen. Wir haben in Deutschland, habe ich 1850 Stationsleitungen dazu gefragt und hier sehen Sie unterschiedlichste Ausprägungen. Es ging um die Frage, habt ihr damit zu tun, in welcher Ausprägung, wie viele Bewohner hattet ihr im letzten Frühdienst oder wie viele Patienten hattet ihr im letzten Frühdienst, von dem ihr sagt, dass sie eine kognitive Einschränkung haben. Und hier sehen wir die Kennzahlen. Die Botschaft dahinter ist eindeutig, man kann sich dem Phänomen nicht entziehen und das ist deswegen müssen wir damit umgehen lernen. Was sind die Problemlagen? Die Problemlagen sind, dass die Krankenhäuser, jedenfalls aus meiner Perspektive, in den letzten Jahren enorm investiert haben in die Standardisierung von Abläufen. Es ging um Effektivitätssteigerung der Behandlung, es ging um eine massive Zunahme und auch zeitliche Dynamisierung von medizinischer Diagnostik und Therapie. Also der Zeitpunkt, dass man sagt, Moment, wir können kein CT machen, weil der Radiologe kommt erst morgen wieder, das ist ersetzt worden durch Dreischichtdienste in bestimmten Krankenhäusern. Also in Hochleistungsbetrieben ist das rund um die Uhr der Fall, dass wir Diagnostik auch betreiben können. Also man kann auch nachts diagnostizieren, wenn man möchte. Qualitätsmessung medizinischer Ergebnisse sind ein ganz wichtiger Diskussionspunkt in unserer Gesellschaft geworden. Und wenn wir uns in Deutschland angucken, dann tragen viele Kliniken, wir machen Spitzenmedizin, auch auf ihren Slogans. Und ich frage mich immer, wo steht bitte schön mein Krankenhaus auf und sagt, wir machen Spitzenpflege? Warum ist das nicht im Kernfokus der Überlegung? Das heißt, aus der medizinischen Denke heraus haben wir erklärt, dass die Durchführung einer Therapie der Erfolg des Krankenhauses darstellt. Das ist der Erfolg. Ich kann Therapie durchführen, ich habe eine Oberschenkelfraktur genagelt, ich habe eine neue Hüfte zementiert, das ist ein Erfolg. Auf der Patientenseite ist das belanglos. Eine Hüfte, die wiederhergestellt wurde, hat keinerlei positiven Effekt, wenn dahinter nicht Gehfähigkeit, Stehfähigkeit oder Schmerzlinderung für den Patienten sichtbar wurde. Wir haben keine Qualitätsmessung in diesen Sektoren. Wir gucken uns keine Indikatoren an, die mit Versorgungsrealitäten zu tun haben, sondern wir gucken und bestimmen die medizinische Qualität anhand der medizinischen Versorgung, nicht an der Güte der Versorgung und auch nicht an der Güte der Patientenergebnisse. Patientenergebnis heißt dann nur, da wurde eine Hüfte eingebaut und es gibt keine Infektion. Dann ist das wohl ein gutes Krankenhaus. Und dann kann man sagen, das wage ich doch mal anzuzweifeln. Das erklärt mir nicht, ob das ein gutes Krankenhaus ist. Die Patientenseite hat sich völlig anders entwickelt. Wir haben ganz andere individuelle Bedarfs- und Bedürfnislagen. Es geht eben nicht nur um Demenz, sondern eben auch um Menschen, die älter sind und Menschen, die an eine bestimmte Beschleunigung in einem solchen System eigentlich nur noch mit Irritation reagieren. Wir nennen das dann Delir und gehen davon aus, das sei eine natürliche Begleiterkrankung oder eine Begleiterscheinung eines Menschen in einem Krankenhaus. Das ist es natürlich nicht. Es geht um eine Zunahme an Hilfebedarf und an Bewältigungsaufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und der Qualitätsbegriff, den wir dagegen stellen müssen, ist der umfassenden Versorgung und der verbesserten Bewältigung dieser Krankheitsphase. In Deutschland haben wir mutig mit dem letzten Krankenpflegegesetz die Krankenschwestern ersetzt durch Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Hier in Österreich ja auch. Ja. Und für mich stellt sich immer die Frage, wo ist der Gesundheitsaspekt geblieben in der medizinischen Wirklichkeit der letzten Jahre? Also das heißt, wir haben Unterschiede in der Beurteilung der einzusetzenden Mittel. Was ist jetzt das Kernmerkmal in einem Krankenhausaufenthalt? Ein Krankenhausaufenthalt ist zunächst einmal für jeden Menschen eine Irritation, eine massivste Irritation. Alles, was gewohnt ist, ist weggebrochen. Wir haben gestern in diesem Filmbeitrag, der gezeigt wurde, auf den eben schon mal hingewiesen wurde, ein Beispiel gehabt von einem Mann, der jeden Tag vor seiner eigenen Treppe in seinem Haus steht und sich immer wieder neu fragt, wo führt das hin? Wo führt diese Treppe hin?
So, und das ist die eigene, das ist schon die gewohnte Umgebung. Wenn wir diese Menschen jetzt in ein Krankenhaus versetzen, dann muss man sagen, was soll derjenige dort irgendwie ernsthaft verstehen können? Hinzu kommt, ein Krankenhausaufenthalt ist im Grunde genommen für alle, die dort nicht schwerst arbeiten, enorm langweilig. Ein Krankenhaus ist ein grottenlangweiliger Ort. Die einzige Möglichkeit, die da besteht, ist entweder den Fernseher anzuschalten. Ich hoffe, mittlerweile kostenfrei. Früher waren das immer 5 Euro, dann für 4 Stunden Fernsehzeit. Das ging an Kinopreise ran. Heute muss man sagen, ein Fernseher gehört zur Ausstattung eines Krankenhauses. Damit kann ein Mensch mit einer Demenz nichts anfangen. In aller Regel kann er damit nichts tun. Er kann auch nichts mit Apps anfangen, auf denen irgendwelche Küken gefangen werden sollen. Das ist sicherlich nicht die Antwort auf Beschäftigung. Ein Krankenhausaufenthalt ist insofern immer eine Bedrohungssituation, und die Verhaltensweisen, die wir so gerne als herausfordernde Verhaltensweisen nennen, sind völlig normale Verhaltensreaktionen auf etwas, was mir bedrohlich, irritierend, fremd und langweilig vorkommt. Wir haben es zugleich mit einer Unter- und Überforderung zu tun. Wir tun nichts, um den Tag zu strukturieren in den normalen Krankenhäusern. Ich habe gestern ein tolles Beispiel aus einem anderen Krankenhaus oder aus einem Krankenhaus hier in Österreich auch gesehen. Wir tun nichts, um den Tag zu strukturieren, außer dass wir sagen, dann ist Essenszeit und dann ist Visite. Und in der Zwischenzeit erwarten wir die Einordnung einer Krankenrolle. Das kann nicht klappen. Also diese herausfordernden Verhaltensweisen sind in Wirklichkeit ja herausfordernde Verhaltensweisen für das Personal, weil eben die Routinen nicht eingehalten werden können. Und wir brauchen Routinen, um den Krankenhausalltag zu stabilisieren. Und jetzt sind wir zunehmend mit Menschen konfrontiert, die uns zwingen, diese Routinen zu durchbrechen. Und wenn wir ihnen folgen müssen, dann müssen wir wahnsinnig flexibel werden. Und nichts ist anstrengender auf einer Station, als flexibel zu arbeiten. Weil wir dann eben gewohnte Abläufe nicht mehr hinkriegen. Das heißt, wir haben es dann zu tun mit einer Spirale der doppelseitigen Abwehr, würde ich das mal nennen. Wir haben die Irritation beim Patienten einhergehen mit einer Verschlechterung seiner Orientierungsfähigkeit, mit der Orientierungssuche. Er wird sich versuchen zu stabilisieren, das heißt, er steht vor dem Röntgen auf und geht weg. Er bleibt auch nicht 2 Stunden in einer Notaufnahme sitzen und wartet, bis er dran ist. Das ist absolut unvorstellbar. Das heißt, er wird sich versuchen zu orientieren und dort Situationen zu suchen und Personen zu suchen, die er erkennt und die ihm dann auch helfen können. Das heißt, wir haben es im Krankenhaus mit ungewollten Verhaltensweisen zu tun, die unsere Routinen dann stören. Das führt zu einer Überforderung. Das kennen Sie alles. Dann suchen die Pflegenden nach Unterstützern, finden die in Bereitschaftszeiten. In Deutschland haben wir Personalausstattungen, die weit unterhalb einer Klassenfahrt mit jugendlichen, kerngesunden Kindern in Verbindung gebracht werden können, sondern da passt eine Krankenschwester auf 30 frisch operierte chirurgische Patienten auf, mitunter mittlerweile auch schon auf 2 Stationen parallel. Dann reden wir von 40, 50 Patienten, auf die eine Nachtwache aufpasst. Das ist keine Versorgung, das ist bestenfalls Überwachung. Da muss man um Hilfe rufen, und die Hilfe wird dann in Form von Restriktionen gesucht. Das sehen wir hier. Wir haben nachgefragt, was sind denn bitte schön in den letzten 7 Arbeitstagen die Bereiche, wo ihr sagt, was ist die Schwierigkeit? Und das eine ist, dass gesagt wurde, eben die Beobachtungsmängel. Wir haben keine Möglichkeit zu beobachten. Das ist ein zentrales Problem. Aber eben auch das, was wir eben schon gehört haben, die Gabe sedierender Medikamente zur Ruhigstellung. Nicht als Therapieform, sondern eindeutig markiert als Fragestellung. Der soll ruhig gehalten werden, damit er Bettruhe einhalten kann oder damit er Bettruhe einhält. Wir haben hier keine andere Möglichkeit. Anbringung beidseitiger Seitenteile, und Sie sehen hier unten, und auch das ist dann trotzdem, wenn wir uns das ja angucken, bei 1800 befragten Stationen wird gesagt, innerhalb von 7 Tagen, also sagen 1455, innerhalb von 7 Tagen haben wir hier Fixierungen auch geführt, und zwar körpernahe Fixierungen, also das heißt Gurtsysteme. Die Barrieren, die wir haben, sind einerseits zu sehen in dieser Verdichtung, Beschleunigung, Standardisierung der Abläufe. Wir haben ein System geschaffen, in dem die Dominanz der Medizin eindeutig ist, und man kann daran nochmal daran erinnern, dass das Hospital als Ort des Heilens aus der Tradition der Pflege kommt. Es ging um die Versorgung, um die ganzheitliche Versorgung von Menschen, und wir haben momentan die Situation, in Deutschland haben wir sie ganz deutlich spürbar, dass wir den Exodus der Pflege und damit auch des Wissens der Pflege und der Handlungskonzepte der Pflege verlieren. Und wir haben die Krankenhäuser zu Medizinzentren, die sich dann Gesundheitszentrum nennen, ja, auch, und die auch nicht mehr von Patienten, sondern von Kunden sprechen. Ich halte das alles für eine Farce, weil es natürlich um existenziell bedrohte Menschen geht, die keinerlei Auswahlmöglichkeit haben. Das sind keine Kunden, das sind auch keine Klienten, das sind Menschen in existenzieller, bedrohlicher Situation und die haben wir zu versorgen und zu betreuen. Wir haben in Deutschland also das Problem, dass wir einen Exodus in der Pflege haben, den können wir für Österreich nicht wahrnehmen, jedenfalls nicht auf der Ebene der Kennzahlen. Das heißt, sie haben potenziell bessere Möglichkeiten, etwas einzusetzen und umzusetzen. Wir haben aber insgesamt falsche Anreizsysteme. Es geht darum, dass schnelle Behandlung, mehr Diagnostik, noch mehr Therapie, noch mehr Einsatz, Beschleunigung führt zu Erlösen. Und eben nicht die Frage danach, was ist vernünftig oder was wäre notwendig. So, welche Möglichkeiten und Methoden gibt es? Es ist nicht so, dass man davon ausgehen kann, wir wüssten nichts. Wir haben enorm viele Projekte. Wir haben alleine in meinem Bundesland haben wir ein Beratungsprojekt, wo mittlerweile 70 Krankenhäuser von einer Fachkommission dazu beraten werden, was gibt es, was könnt ihr einsetzen, welche Handlungsmöglichkeiten habt ihr. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nicht über die Evidenz gerade, also über die wissenschaftliche Stabilität dieser einzelnen Konzepte großartig unterhalten, weil das gibt es im internationalen Level gar nicht, dass wir das dezidiert wüssten. Wir wissen nur, in der Summe wirkt es gut. Das heißt, wir haben überhaupt gar kein Wissensdefizit. Was wir also nicht brauchen, ist Forschung. Wir brauchen keine Forschung, wir brauchen Umsetzung. Wir haben ein Umsetzungsproblem und dieses Umsetzungsproblem fängt mit dem Mut von Geschäftsführung an, und bedarf im Prinzip immer des Schulterschlusses. Man kann aus der Pflege heraus, kann man das nicht entwickeln. Das sind alles, alle erfolgreichen Projekte, die wir gesichtet haben, sind alles Top-Down-Projekte von der Geschäftsführung mit Einbindung des Chefarztes, mit Einbindung der Pflegedienstleitung, Pflegedirektion. Ohne diesen Schulterschluss funktionieren diese Projekte nicht. Sie bleiben dann an einzelnen Personen hängen und wenn die Person geht, ist das Konzept weg. Das heißt, wir kriegen es nicht institutionalisiert. Was sind es für Bereiche? Es gibt ein paar Maxime, die man sagen kann. Überall, wo wir angefangen haben zu arbeiten, war das allererste, was wir gemacht haben, so komisch das für viele erstmal geklungen hat, das erste waren Bildungsmaßnahmen. Weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass jemand, der bei uns in Deutschland Gesundheits- und Krankenpflege gelernt hat, ausdrücklich das Wissen eines Altenpflegenden oder einer Altenpflegerin hat. Also das heißt, er kennt Konzepte der Validierung, der Validation nicht. Ich weiß, dass Herr Gronemeyer kein großer Freund von Konzepten ist oder da haben Sie auf jeden Fall schon mal auch sehr, sehr kritisch sich zu geäußert. Aber es geht um Kommunikationsformen und es geht um Kommunikationswissen. Wie man es dann benennt, ist egal. Aber das haben wir in den Kliniken nicht. Und überall haben wir angefangen mit Bildungsmaßnahmen. Bei Ärzten und bei Pflegekräften. Also alle müssen damit ins Boot geholt werden. Kommunikation mit statt über den Patienten, das war das zentrale Ergebnis, der Ergebnisindikator, wo wir angefangen haben, in Krankenhäusern zu arbeiten, wo gesagt wurde, das ist das erste Mal, dass Sie mit meinem Mann sprechen. Bisher waren wir in Notfallaufnahmen nur unterwegs und es wurde immer über meinen Mann gesprochen. Und dann haben wir ganz viele verschlüsselte Begriffe, zerebrovaskuläre Insuffizienz oder was immer wir uns dann da ausdenken, um über jemanden sprechen zu können, anstatt ihn zu fragen, was er denn denkt, was er hat. Es geht also gar nicht um Großes, es geht um die Aneinanderreihung von vielen kleineren Dingen. Es geht darum, Maßnahmen zur Bildung zu stabilisieren, Maßnahmen der Tagesstrukturierung und der Tagesabläufe. Und es gab gestern dieses schöne Beispiel aus einem Krankenhaus in Österreich, wo man das sehen konnte, dass gesagt wird, ja, wir machen einen Sinnkreis. Also eigentlich das, was wir in Altenpflegeeinrichtungen als totalen Standard haben, in einem Krankenhaus ist das brutalste Innovation. Und man muss vermitteln, dass diese Innovation so innovativ ist, dass sie jeden Protonen-, Neutronen-Beschleuniger und sonstige Apparate mit dem Ping, wie wir die von Monty Python kennen, ja, die Maschine mit dem Ping, der Krankenhausdirektor kommt, holt die Maschine mit dem Ping, die war total teuer. Die kann nichts, die macht nur Ping, aber man musste sie herbeiholen. Und dass das Innovation ist, und das ist genau dieses Thema, was ist mit der sozialen Seite? Wenn wir keine medizinischen Antworten haben, muss man doch soziale Antworten finden dürfen und finden können. Und dann muss man doch da rein investieren und das muss doch als Innovation erkennbar und auch diskutierbar werden. Wir brauchen Maßnahmen der baulich-räumlichen Anpassung. Das war gestern im Beispiel und vielleicht sind Kolleginnen und Kollegen heute da, mit denen würde ich auch gerne sprechen. Das fängt mit Tageslichtgestaltung an, Bodenbeläge. Ja, wir haben in Deutschland noch Krankenhäuser, wo wir teilweise gekachelte Böden haben, dass man dort mit einem Tageslicht oder mit einem Oberlicht das als Spiegelfläche wahrnimmt, das ist schon bei mir der Fall mit einer Dioptrienzahl von 5, noch was. Das ist bei einem Demenzerkrankten auf jeden Fall der Fall und dann wird der Gang unsicher. Das hat was mit Umgebungsgeräuschen zu tun. Das hat was damit zu tun, ist dort jemand, der sich mit ihm beschäftigt? Und sind das nach Möglichkeit immer die gleichen Leute? Es geht also nicht um die Frage, welche Methode setzen wir ein? Es geht auch nicht darum, dass man sagt, es wird irgendwo in amerikanischen Krankenhäusern irgendwas entwickelt werden, was wir hinterher sagen, das ist das Konzept. Dazu wird es nicht kommen. Es ist ein Maßnahmenbündel und wie Sie diese Maßnahmenbündel zusammensetzen, hat sehr viel mit Ihrer Kultur zu tun, hat sehr viel mit Ihrer internen Struktur zu tun, mit den Möglichkeiten des Umsatzes und des Einsatzes. Ich kann nur jeden ermutigen, anzufangen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und Teile dieser Maßnahmen zu erproben und einzusetzen. Denn eigentlich geht es darum, dass wir wirklich schauen müssen, wir brauchen also Menschen, die ohne personale Begegnung keine Möglichkeit der Orientierung haben, werden wir nicht durch Technik lösen können, sondern wir werden ihnen nur personal begegnen können und personell begegnen können als Unterstützer. Und das muss sichergestellt werden. Das muss nicht mehr immer der Bereich der hochspezialisierten gerontopsychiatrischen Fachpflegekraft mit einem 7-jährigen Erfahrungshorizont sein. Das können auch Alltagsbegleiter sein. Es geht um Begleitung, Aktivierung, Angehörige mit einzubinden. Es ist völlig normal, dass man als Eltern sein Kind nicht alleine lässt. Es ist in vielen Krankenhäusern noch nicht möglich zu sagen, ich mache Homing-in, mein Mann ist dement. Das gibt es in vielen Krankenhäusern nicht als Möglichkeit und das sollte doch bitte schön kompletter Standard sein. Was hat mich erschrocken? Erschrocken an unserer Untersuchung hat mich eigentlich, das ist jetzt egal, hier sehen Sie, also es ist egal, das müssen Sie nicht alles lesen, aber das sind Konzepte, die wir in der Literatur gefunden haben, die eingesetzt werden könnten. Auf dieser Achse ist abgetragen, wie viel Prozent der Einrichtungen, also der Stationen gesagt haben, ja, das sind Konzepte, die wir einsetzen. Und dieser Bereich ist der Anteil, wo gesagt wurde, nein, dieses Konzept wird nicht nur nicht eingesetzt, sondern wir planen das auch nicht. Also das heißt, wir sehen, es ist ein Umsetzungsproblem. Wir haben ein wirkliches Umsetzungsproblem. Es sind in den meisten Krankenhäusern ist nicht geplant, irgendetwas in dieser Richtung zu unternehmen. Jedenfalls wussten die Stationsleitungen nichts davon. Die Studie selber können Sie kostenlos runterladen, kostenlos zur Verfügung stellen. Es gibt ja Ansätze, es gibt Möglichkeiten und wie gesagt, Hexenwerk ist das nicht und aus den Teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen wird Ihnen jetzt wahrscheinlich die Frage kommen, was soll denn daran innovativ sein? Und man muss sagen, es ist in einem Krankenhaus innovativ, wenn Sie sagen, wir machen kein Tablettsystem, sondern wir haben einen Aufenthaltsraum und in der werden die Menschen, die eine Nebendiagnose Demenz haben und die bei uns wegen eines chirurgischen Eingriffes kommen, die werden dort zusammen an einen Tisch gesetzt und essen aus Töpfen und Pfannen. Also da wird das Essen auf die Teller serviert und nicht in einem Tablettsystem und niemand hat Zeit, darunter zu gucken, ob derjenige da überhaupt identifiziert hat, dass es Essen gab. Das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben. Da wird ein Tablett hingestellt und dann wird es nach einer halben Stunde wieder abgeholt und das heißt, der hatte keinen Hunger. Der hat gar nicht erkannt, dass dort Essen sich drunter befinden kann. Die Frage auch, dass ein Anruf kommt, der soll jetzt zur Sono. Das gibt es in diesem Krankenhaus nicht, weil in diesem Krankenhaus gesagt wird, nein, es gibt Diagnosefenster und in diesen Diagnosefensterzeiten, da könnt ihr gerne was planen, wenn ihr eine Diagnostik machen wollt. Ansonsten hat er keine Zeit, der ist gerade nämlich im Vorlesebereich und der ist gerade im Sinnkreis und der hat überhaupt gar keine Zeit, jetzt zur Sonographie zu kommen. Das ist für ein Krankenhaus der modernen Art, ist das ein Tabubruch. Weil wir auf den Kopf stellen, wofür sie sich so angeschränkt haben, nämlich dass man rund um die Uhr immer Diagnostik machen kann. Und jetzt kommt man in einem kleinen Bereich daher und sagt, das ist mir egal, dass du die Maschine gerade frei hast, der hat gerade was anderes vor. Und ich halte das für wichtig, was der macht. Der macht gerade mit der Ergotherapeutin Gabelgreifen und Handkrafttests. Und es wirkt. Wir haben hier sehen wir eindeutige Farbmarkierungen, ne? Also in der Altenpflege ist das alles quasi Standard, würde man sagen. Wir sehen Patientenzimmer, wo immer eine Seite am an der Wand ist, also es gibt dort kein Bett, was freistehend im Raum als drittes Bett Mittelgang ist, wo man schon quasi aufgrund dessen mehr oder weniger gefordert wird, beide Bettgitter hochzumachen. Das gibt es auf dieser Station nicht. Ne? Und es gibt dort eben Angebote, gemeinsame Angebote und gemeinsames Testen. Wir evaluieren das seit 2,5 Jahren, also das heißt, wir gucken da wirklich extern drauf. Das ist eine der ersten Studien von solchen sogenannten Special Care Units, wo wir das so systematisch gemacht haben. Wir haben hunderte von Daten, die wir uns anschauen. Ich habe Ihnen jetzt nur wenige mitgebracht. Der Bartel-Index, das hier sind die Fälle bei der Aufnahme, und bei diesem Diagramm ist wichtig, wenn sich die Fläche, die ausgefüllte Fläche verändert, dann kann man eben sagen, wir haben eine Verbesserung eines Bartel-Index. Das ist etwas, was schon mal in der Literatur drin steht, das könnt ihr eigentlich kaum erreichen. Also bestenfalls könnt ihr Verschlechterung stoppen. Wir können Mobilität, das messen wir mit dem Motion Mobility Index, mit dem DEMI, wir können die Mobilität verbessern, wir können die Handkraft verbessern. Wir können bei Menschen im Krankenhaus akut, die nicht wegen der Demenz dorthin kommen, sondern die eine Nebendiagnose haben, können wir sinnvoll Therapie anbieten und können etwas machen. Wir sehen, und das ist etwas, was mich extrem freut, wir sehen, dass wir körpernahe Fixierungen, insgesamt bei 318 Patienten, die wir jetzt haben, kommt das dort nicht vor, und das ist ein Akutspital. Ne? Also das ist keine Laborsituation, sondern es ist ein Akutkrankenhaus, und die sagen eben, körpernahe Fixierung ist hier absolut ein Kündigungsgrund. Also das ist auch eine Kulturfrage. Ne? Da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und da gibt es keine Handfixierung, keine Bauchgurtfixierung, das existiert nicht. Und das ist wichtig, und das denke ich mal, kann auch Mut machen, dass wir sehen, es ist kein Hexenwerk. Wir wissen auf der anderen Seite, eine Station alleine kann es auch nicht sein, sondern wenn wir demenzsensible Krankenhäuser wirklich denken, dann muss das anfangen von der elektiven Aufnahmesteuerung. Menschen mit einer Demenz, das haben wir in Krankenhäusern erprobt, im Vorfeld geben, die haben wir sozusagen gesammelte Informationen, sodass wir wissen, wenn derjenige kommt, dann wissen wir schon im Vorfeld, aha, der hat die und die und die Lebensgewohnheiten, der hat die und die Fragestellungen, und der hat die und die Problematiken, der nimmt momentan die und die Medikamente, und dann kann der sozusagen unter Umgehung der Notfallaufnahme sofort auf eine Station gebracht werden. Wir brauchen also eine Notfallaufnahme, die darauf gerüstet ist. Wir brauchen eine demenzsensible Ausstattung. Da nutzt die eine große Wanduhr, ist da Makulatur. Aber es geht um Räume des Aufenthaltes und um Räume der Integration von Angehörigen. Prä- und postoperative Begleitung haben wir getestet in Krankenhäusern in Deutschland. Ist total erfolgreich. Sie können die Delirrate massiv nach unten bringen. Und wir wissen, dass wir auf Intensivstationen, ICU, brauchen wir Delirpräventionsprogramme. Und dann ist man auf dem Weg im Prinzip in ein demenzfreundliches Krankenhaus. Wenn man sagt, es gibt Funktionsdiagnostik, wo die Mitarbeiter geschult sind und wo man weiß, es gibt Diagnosefenster, in denen darf was gemacht werden, an den anderen Bereichen nicht, weil eben Ergotherapie, Physiotherapie im Team mitarbeitet und eben sagt, wir haben andere Aufgaben, und zwar zu anderen Zeitpunkten, und die sind gleichrangig zur medizinischen Diagnostik und nicht nachgeordnet. Und die Beratungstätigkeit, Angehörigen-Sprechstunden durchzuführen, Weitervermittlungsangebote zu machen, das alles ist sozusagen das Gesamtpaket eines demenzsensiblen Krankenhauses. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Eindrücke mitbringen konnte und auf der anderen Seite auch Mut machen konnte, denn es lohnt sich anzufangen. Das ist die Message. Und warten Sie nicht auf irgendeine spektakuläre Lösung von außen. Die wird nicht kommen, die brauchen wir auch nicht. Wir haben genug in der Hand, um zu starten und um uns der Frage zuzuwidmen, wie lösen wir diese unlösbare Aufgabe, am besten, indem wir anfangen, etwas zu tun. Dazu Ihnen viel Erfolg, viel Mut und viel Spaß bei der Arbeit, denn es ist eine tolle Arbeit in dem Bereich. Dankeschön.